Ihr Lieben, mindestens 129 Menschen sind tot, 352 Menschen sind verletzt, ein ganzes Land, unsere Freunde in Frankreich stehen unter Schock. Und ich möchte euch einladen und ich möchte euch bitten, aufzustehen, weil wir möchten an diese Menschen denken. Ich möchte gerne, dass wir an dieser Stelle beten zusammen. Zunächst einmal einen Moment, jeder für sich, in die Fürbitte für Frankreich, für die Menschen, die dort umgekommen sind, für die Verletzten. Und dann bete ich für uns gemeinsam nochmal. Lasst uns still sein einen Moment. Jesus, dein Wort sagt, dass du der Gott allen Trostes bist. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du tröstest, wo jetzt Menschen aus dem Leben gerissen sind. Die Menschen, die zurückbleiben, ein ganzes Land, das unter Schock steht. Wir selber stehen mit unter Schock. Und wir bitten dich, Jesus, dass du dort jetzt tröstest. Und in deinem Wort heißt es, dass wir weinen sollen mit denen, die weinen. Und wir wollen einfach an dieser Trauer Anteil nehmen, Gott. Gleichzeitig wollen wir dich bitten, Jesus, für die Feinde, dass du sie segnest. Weil du hast gesagt, dass wir unsere Feinde segnen sollen, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und wir beten, Jesus, dass du denjenigen, die im Moment in politischer und ja auch in den Sicherheitsbehörden, die dort in Verantwortung sind, in Europa, dass du ihnen Weisheit gibst, dass du ihnen Gelingen schenkst. Und wir bitten dich auch für unser Land, Jesus, dass du unser Land beschützt. Wir haben irgendwie das Gefühl, das könnte uns auch jederzeit treffen in unserem Land. Und wir bitten dich, dass du uns schützt. Wir bitten dich um Gnade. Wir bitten dich, dass wir, ja, wenn jetzt so viele Menschen aus fremden Ländern zu uns kommen, dass in unserem Land kein Hass entsteht oder da, wo er entsteht, dass wir ihnen mit Liebe begegnen können, weil wir glauben, dass nicht die Dunkelheit vertreibt, sondern dein Licht. Wir glauben, dass nicht Hass die Liebe, dass nicht Hass dieses Problem lösen wird, sondern deine Liebe, Jesus. Und so bitte ich dich, dass du deine Liebe ausgießt und dass wir besonnen und voller Liebe reagieren können. Und ich bete, dass wir auf unsere Worte achten, auf unsere Gedanken achten und ich bete, dass der Geist der Furcht nicht Raum greift in uns, sondern Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In dem Namen Jesus. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich darf die Gemeinde auch darauf hinweisen, dass wir in zwei Wochen eine kurze Mitgliederversammlung haben werden. Wir wollen über die Anstellung von Tanja Gerzen im Bereich der Jugendmitarbeiter nachdenken. Also das wollen wir entscheiden, darüber haben wir nachgedacht. Die Mitarbeiter im Bereich Jugend sind darüber informiert worden. Wir haben auch Sie gefragt, wir haben in der Ältestenschaft und auch mit den Diakonen über dieses Thema schon gesprochen. Darüber wollen wir in zwei Wochen entscheiden. Und außerdem ist ein kleiner Formfehler bei der Abstimmung zur Satzungsänderung leider passiert, deswegen müssen wir darüber auch nochmal formal abstimmen. Das ist eine ganz klitzekleinigkeit, aber das braucht das Gericht, dass wir da nochmal so öffentlich drüber hier sprechen. Insofern seid ihr eingeladen, heute in zwei Wochen. Der Aushang hängt hinten am Infobrett. Und wer sich zu diesem Thema nochmal informieren möchte, wer nochmal nachfragen möchte, da wird nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst nochmal die Möglichkeit sein. Und während der Woche dürft ihr uns natürlich auch ansprechen. Also es soll da nicht irgendwie jetzt einfach schnell was entschieden werden, sondern die Leute, die es betrifft, haben schon lange die Informationen. Und wenn du oder ihr da noch Fragen habt, dürft ihr gerne nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst Fragen loswerden. Soweit. Ihr Lieben, jetzt komme ich zur Predigt von heute. Wir haben in den letzten Wochen über das Thema nachgedacht, gemeinsam die Welt bewegen. Heute ist der letzte Tag in dieser Predigtreihe, die letzte Predigt dazu. Es ging ja darum, dass wir uns die Frage stellen, wie funktioniert das Leben als Christ vom Ende her, vom Ziel her gedacht, von dem großen Thron Gottes her gedacht? Worauf kommt es an? Dass wir als Gemeinde unseren Auftrag ernst nehmen wollten, Jesus nachzufolgen, Gemeinschaft leben und Menschen zu dienen. Und darum ging es vor allen Dingen in den letzten Wochen, den Menschen zu dienen. Das ist einer unserer Aufträge, die wir als Christen haben. Wir sind ein Verein, wenn man so will, der nicht für sich selbst da ist, sondern auch für andere Menschen. Vor allem für andere Menschen. Und Verein sage ich damit nicht einfach abwertend, sondern meine das ganz positiv. Und es geht heute um einen letzten Punkt, Jesus im Gefängnis. Jesus im Gefängnis. Jesus sagt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Darum soll es heute gehen. Jesus hat gesagt, dass er bei den Gefangenen zu finden ist. Dort, hinter Gittern. Dort im Knast. Letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, wenn Menschen krank sind, wie sie ausgesondert sind oder wie sie einfach am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen können, wie sie ausgeschlossen sind vom normalen Leben. Und heute wollen wir über diejenigen nachdenken, die aus der Gesellschaft verbannt sind, ganz bewusst verbannt sind. Und da möchte ich mit euch drüber nachdenken. Und auch das ist ein persönliches Thema. Ich habe als Theologiestudent angefangen, vor vielen Jahren mit Theologie zu studieren. Und damals habe ich gedacht, okay Gott, ich möchte nicht einfach nur im Elfenbeintürmchen da irgendwie mich was zurecht philosophieren und habe gebetet, dass Gott mich doch irgendwo in eine evangelistische Jugendarbeit oder so stecken könnte. Hatte ihm da ein paar Vorschläge gemacht. Aber Gott hat es anders gemeint. An meinem ersten Eröffnungsgottesdienst in meinem Semester damals steht ein Mann vor mir, nach dem Gottesdienst zeigt mit seinem nackten Finger auf mich und sagt, Jan Achtermann, mit dir will ich mich jetzt unterhalten. Ich mache eine Arbeit im Gefängnis. Und da möchte ich dich gerne dabei haben. Und ihr Lieben, ihr könnt euch vorstellen, ich bin so ein Typ, der vorher ganz unbescholtener Bürger war, noch nie im Gefängnis gewesen. Und ich habe gedacht, so, jetzt kriege ich aber Fracksausen. Und als er mich dann das erste Mal mit hinter Gitter genommen hat und eine Stahltür nach der anderen zugeht hinter mir und wir so in einen riesen Raum reinkommen, wo 20 Gefangene sitzen, einer hat größere Arme als der andere. Also ich kenne, okay, der Einzige, der mithalten kann, ist Patrick. Ist er hier? Patrick ist da, genau. Der ist der Einzige, der halbwegs mithalten kann. Der macht auch Bodybuilding. Aber sonst, da sitzen Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die sind, Patrick ist ja, sieht ja ganz gut aus so, aber die haben dann teilweise ganz viele Tätowierungen noch, die machen einem richtig Angst. Ja? Also müsst ihr euch das vorstellen. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott mich damit hineinnimmt. Und dass ich da sein soll. Und ich habe gedacht, am Anfang, ich habe nur Angst hier. Und Stück für Stück habe ich diese Menschen lieb gewonnen. Stück für Stück habe ich Beziehungen aufgebaut zu diesen Gefangenen mit meinem Freund zusammen damals und muss sagen, das hat mein Herz verändert. Das hat mein Herz für Missionen geprägt. Auch in unserer Gemeinde dürfen wir seit über einem Jahr mit dabei sein. Wir werden da gleich noch drauf zu sprechen kommen. Was für eine wunderbare Aufgabe, diesen Menschen zu dienen. Aber das ist nicht das Einzige, darauf werde ich gleich auch noch eingehen. Die Predigt, da ging es ja immer um diesen einen Text aus dem Matthäus-Evangelium, die große Rede vom Weltgericht, wo Jesus sagt, und ich habe heute mal die ersten drei Verse mit dazu genommen, weil ich da noch mal kurz drauf eingehen möchte. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen und die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt. Und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Das ist der Text, über den wir in den letzten Wochen viel nachgedacht haben. Und da möchte ich jetzt am Ende der Predigtreihe auch noch mal einen kleinen Exkurs machen, bevor ich dann weiter zum Thema Jesus im Gefängnis eingehen möchte. Dieses Bild von der Trennung zwischen den Schafen und den Ziegen ist nämlich sehr irritierend. Der Richter, der in diesem Bild, oder der König, der in diesem Bild Jesus darstellt, hat die ganze versammelte Menschheit vor sich. Und sie wird getrennt in Schafe und in Böcke. Und das kann ziemlich verwirrend sein, denn wir lesen doch in der Bibel immer wieder, dass es nicht darauf ankommt, dass wir bei Gott nach unseren Taten beurteilt werden. Es geht doch dabei darum, ob wir unsere Sünden bei Jesus losgeworden sind, ob unsere Schuld uns vergeben ist. Und ich finde es wichtig, an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass Schafe im Neuen Testament ein Bild sind für Menschen, die dem guten Hirten gefolgt sind. Das sind diejenigen, die sich dem Herrn anvertraut haben, die ihr Leben Christus übereignet haben und die somit in der Lage waren, gute Taten zu tun. Und als Böcke werden diejenigen bezeichnet, die darauf beharren, dass sie keine Vergebung brauchen, sondern selbst für ihre Verfehlung gerade stehen können. Es kommt also nicht darauf an, was du tust. Die Taten sind Folge von deinem Sein. Wenn du Schaf bist, wenn du Christus nachfolgst, sind die guten Taten die logische Konsequenz aus deiner Beziehung zu Christus. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, es sind die kleinen Dinge, zu denen jeder fähig ist. Es sind die kleinen Dinge. Das sind Dienste und Aufgaben, für die es kein theologisches Diplom oder einen Bibelschulabschluss braucht, sondern eben die kleinen Dinge, die Christus sieht, die ihn ehren und die sein Reich voranbringen. Es ist offenbar wichtiger, das, was wir tun, als das, was wir dass wir nur die richtige Lehre oder das richtige Dogma haben. Und dass wir an den Früchten erkennen sollen, ob wirklich Segen entsteht. Das ist mir am Abschluss nochmal wichtig, dass es nicht um eine Werkgerechtigkeit, nicht darum geht, einfach nur etwas zu tun, viel zu machen, sondern dass es schon wichtig ist, aber dass es immer aus der Beziehung zu Christus heraus und aus diesem Schafsein, möchte ich mal sagen, heraus entsteht. Jesus ist also im Gefängnis, wie er hier sagt. Er identifiziert sich mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Auslegung zwei Blickrichtungen in Betracht ziehen lässt oder zwei Auslegungen halte ich für zulässig. Einmal sind das die Strafgefangenen, von denen ich euch gerade berichtet habe. Menschen, die hinter Gitter sitzen, und auf der anderen Seite Christen, die wegen ihres Glaubens in Haft sind. Und auf diese beiden Punkte möchte ich mit euch eingehen. Ich habe mal hier ein Bild von der Justizvollzugsanstalt hier in Oldenburg an der Kloppenburger Straße für euch mitgebracht. Da sitzen sie doch. Die haben es doch verdient, oder? Aber wie fühlt man sich wohl, wenn man hinter schwedischen Gardinen verschwindet? Wenn die eigene Schuld so drückt und man alleine ist. Wisst ihr was? In Oldenburg ist es so, wenn man in die U-Haft kommt, da gibt es ein Telefon. Weil viele Leute unglaubliche seelische Qualen durchmachen. Und da können sie einen Seelsorger anrufen. Weil die Leute unglaubliche innere Qualen durchmachen. Und dann im Gefängnis zu sein, wo sie weiter in einem System aus Gewalt, aus Angst, aus Unterdrückung und Drogen eingesperrt sind. Es ist ja nicht so, dass da jeder schön frei in seiner Zelle rumspringen kann, wie er will. Die Kinderschänder im Gefängnis sind zum Beispiel ganz unten angesiedelt. Mit denen will keiner was zu tun haben. Die werden richtig fertig gemacht. Auch Misshandlungen im Gefängnis sind nicht selten. Drogenabhängige gibt es auch im Gefängnis. Und eine unglaubliche Gewaltbereitschaft natürlich nach wie vor. Ein Gefangener hat mir vor kurzem geschrieben, als er sich für unseren Dienst dort bedankte, und hat geschrieben, als Häftling bekommt man leider oft das Gefühl vermittelt, man stehe nur noch am Rande der Gesellschaft, der es nicht besser verdient hätte. Das ist O-Ton von einem Gefangenen aus der JVA Oldenburg. Ich habe das Gefühl, ich stehe am Rande der Gesellschaft. Ich bin es nicht mehr wert. Ich habe es nicht mehr verdient. So komme ich mir vor. Und so werde ich zum Teil auch behandelt. Und es gibt wirklich ganz tolle Beamte, die dort ihren Dienst tun, aber es gibt auch einige Menschen, die ihre Position noch ausnutzen. Und das ist ganz, ganz schwierig. Diese tollen Beamten, die wirklich einen tollen Job machen, die können das manchmal gar nicht wettmachen, was die anderen kaputt machen. Die ihre Macht ausnutzen, ihre Willkür, den Gefangenen aufdrücken. Was ist die Identität eines Menschen in so einem Moment noch? Nur noch das, was er getan hat? Bin ich der Betrüger? Bin ich der Mörder? Bin ich der Sexualstraftäter? Was macht mich noch aus in so einem Moment? Oder können wir auch wie letzte Woche an dieser Stelle sagen, ja, dieser Mensch hat auch noch eine Würde, die Gott ihm gegeben hat. Natürlich ist es eine Herausforderung. Wir haben vor einiger Zeit einen Artikel in der Zeitung gehabt, in der NWZ, über unsere Arbeit in der JVA Brandenburg. Und daraufhin habe ich einen Anruf bekommen von einer Frau, die Betroffene war, also von einer Straftat. Sie hat gesagt, Herr Achtermann, wie können Sie so etwas nur tun? Wie können Sie sich um solche Menschen kümmern? Die war erbost. Die war getroffen. Natürlich ist es eine Herausforderung, sich solche Menschen zuzuwenden. Aber ihr Lieben, wenn wir die Brille Christi nicht hätten, wenn wir diese Menschen nicht mit der Brille Christi anschauen könnten, dann würde ich so einen Job nicht machen können. Aber ich gehe dorthin mit meinen lieben Brüdern und denke mir, versuche die Brille Christi aufzusetzen und sagen, immer noch Gottes geliebtes Ebenbild. Eine furchtbare Tat, ja. Und dieser Frau am Telefon konnte ich nur sagen, habe versucht, darauf einzugehen. Und das kann ich, wenn ich jemand bin, der sich mit den Tätern beschäftigt, kann ich ganz schwer an der Stelle für die Opfer etwas so wirklich Gutes sagen. Sie glaubt es mir sowieso in dem Moment nicht. Es ist eine große Herausforderung. Und ich bin dankbar für unsere staatlichen Ordnungen, dass es solche Einrichtungen gibt. Ich bin dankbar, dass wir in einem Staat leben, wo das Böse auf diese Weise auch bekämpft wird und dass wir solche Einrichtungen haben. Aber, und das ist das große Aber, was ich habe, was machen wir mit diesen Menschen? Es ist ein Hohn. Es steht zwar im Gesetz drin, dass die Menschen resozialisiert werden sollen, aber das funktioniert in fast keinem Fall. Die Menschen kommen häufig aus dem Gefängnis raus und kommen zurück in ihre alten Strukturen und nicht selten werden sie wieder straffällig. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir diesen Menschen begegnen und ihnen ein Gefühl vermitteln, dass sie immer noch etwas wert sind und dass sie immer noch Gottes geliebte Geschöpfe sind. Das ist eine Antwort, die wir auch als gesamte Gemeinde geben wollen. Wir werden zum Beispiel an Weihnachten wieder 40 Gefangenen ein Geschenk machen, die keinen einzigen Verwandten haben, der ihnen ein kleines Paket schickt. Und der Beamte, der dort das mit mir vorantreibt, der hat das wieder dieses Jahr möglich gemacht. 40 Menschen, die null Verwandte bekannt haben, kein einziges Geschenk bekommen. Aber die FCG wird dieses Jahr diesen Menschen wieder ein Paket schicken und wir werden ihnen eine kleine Hoffnung hoffentlich an Weihnachten vermitteln. Das möchte ich bei diesem Thema nicht ungesagt lassen. Aber der wichtigere Punkt und wo ich heute den stärkeren Akzent setzen möchte in der Predigt, ist das Thema der verfolgten Christen. Heute ist nämlich der Gebetstag für verfolgte Christen weltweit. Weltweit beten ganz, ganz viele Kirchen für das Anliegen der verfolgten Kirche. Und das ist auch die Situation der ersten Christen, die wir gerade im Matthäusevangelium auch vor Augen haben können. Um die Zeit, als das Matthäusevangelium geschrieben wurde, setzte auch die Christenverfolgung ganz rapide ein. Wir können das in der Apostelgeschichte vorher schon lesen, dass die junge Kirche ganz schnell eine verfolgte Kirche war. Petrus und Johannes sind wegen ihrer Verkündigung von Jesus Christus gefangen gesetzt worden. Stephanus ist der erste Christ, der wegen seines Glaubens gestorben ist. William Barclay, ein neutestamentlicher Theologe, sagt, drei Dinge, durch die sich die Christen im Neuen Testament auszeichnen, sind die folgenden. Erstens, sie waren geradezu absurd glücklich. Zweitens, sie hatten irrationale Liebe zu allen Menschen. Und drittens, sie waren immer in Schwierigkeiten. Das trifft auf die Kirche zu. Und das hat sich nicht verändert. Bis auf den heutigen Tag hat sich das nicht verändert. Die Geschwister werden weltweit verfolgt. 100 Millionen Christen sind vermutlich momentan der Verfolgung ausgesetzt. Und nach Angaben der Evangelischen Allianz werden jeden Tag 12 Menschen hingerichtet, umgebracht aufgrund ihres Glaubens. Da sind die Zahlen sehr unterschiedlich. Da gibt es noch viel dramatischere Zahlen, aber da scheint man sich offensichtlich aufgrund der Fakten auch nicht ganz einig zu sein. Fakt ist, jeden Tag sterben Christen aufgrund ihres Glaubens. Und es ist so, dass am meisten die Verfolgung gerade auch im letzten Jahr zugenommen hat in Afrika. Insbesondere südlich der Sahara, wo nicht nur die Boko Haram-Dschihadisten unglaublichen Terror verbreiten, sondern auch in Kenia, in Djibouti, Tansania, Somalia und auf den Komoren, im Sudan und in Eritrea befinden sich furchtbare Verfolgungssituationen. Auch im Nahen Osten, in arabischen Ländern, wo Konvertiten nicht selten inhaftiert und gefoltert werden und mit dem Tod bedroht sind. Am häufigsten ist islamischer Extremismus die Ursache für Verfolgung. In diesem Weltverfolgungsindex, der von Open Doors herausgegeben wird, gibt es 50 Länder, in denen so eine Art Ranking besteht, wo man sehr stark verfolgt wird und wo es am allerschlimmsten ist. 40 von diesen 50 Ländern sind Länder, wo islamischer Extremismus die Ursache für diese Verfolgung ist. Ich bitte jetzt einmal die Technik, dass wir uns einen Film anschauen, einen kurzen Film, den...
Jedes Jahr veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die 50 Länder zu richten, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Neu in der Rangliste im Vergleich zum letzten Jahr sind 3 Länder. Platz 46, Aserbaidschan. Neben muslimischen Glaubensgemeinschaften dürfen nur traditionelle Kirchen frei ihre Gottesdienste feiern. Christen mit muslimischem Hintergrund stehen unter massivem Druck der Gesellschaft und ihrer Familie. Sie sehen sich dem Vorwurf gegenüber, durch ihren Glaubenswechsel Kultur und Religion verraten zu haben. Platz 41. Türkei. Die Regierungspartei AKP strebt offen eine islamische Gesellschaft an. Die Religionsfreiheit selbst gesetzlich anerkannter Religionsgemeinschaften wie der griechisch-orthodoxen Kirche werden deutlich eingeschränkt. Platz 38. Mexiko. Ein großer Teil der Verfolgung geht von Drogenbanden und anderen kriminellen Organisationen aus. Sie betrachten die Kirchen als direkte Bedrohung und attackieren sie gezielt. Darüber hinaus setzen Dorfgemeinschaften kleine Gemeinden massiv unter Druck. Die Länder, in denen Christen derzeit am härtesten verfolgt werden, sind Platz 5, Afghanistan. Die Gesellschaft folgt einem strikten Islam, der jegliche Anzeichen christlichen Lebens ablehnt. Muslime, die Christen werden, müssen nach der Scharia befürchten, von der Regierung zum Tode verurteilt zu werden oder von Islamisten oder ihrer eigenen Familie ermordet zu werden. Platz 4, Syrien. Die Verfolgung von Christen in Syrien geschieht hauptsächlich durch Islamistengruppen wie dem Islamischen Staat. Viele Christen sind in die Nachbarländer geflohen. Wer bleibt, steht in der Gefahr, vertrieben, unterdrückt oder auf grausamste Art ermordet zu werden. Platz 3, Irak. Der Vormarsch des Islamischen Staates in den Irak trieb Tausende von Christen in die Flucht. Viele von ihnen wurden ausgeraubt, misshandelt oder getötet. In großen Teilen des Landes nehmen die Übergriffe auf Christen und ihre Kirchen weiter zu. Platz 2, Somalia. Islamische Führer bekräftigen weiter, dass das Land streng islamisch bleiben müsse. Für Christen sei kein Platz. Die islamistische Gruppe Al-Shabaab verfolgt weiterhin aktiv Christen im Land. Wird ein Christ entdeckt, muss er um sein Leben fürchten. Wie bereits in den letzten 13 Jahren steht Nordkorea auf Platz 1 als der Staat, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Zehntausende Christen sind in Gefangenenlagern inhaftiert, werden grausam gefoltert und müssen Zwangsarbeit leisten. Es kommt einem Todesurteil gleich, als Christ in Nordkorea entdeckt zu werden. Weitere Informationen zu der Situation verfolgter Christen in den Ländern des Open Doors Weltverfolgungsindex 2015 und wie sie verfolgten Christen helfen können, finden Sie unter www.weltverfolgungsindex.de.
man kann die Technik. Eine ernste Situation. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist unsere Botschaft? Auf der einen Seite die frohe Botschaft für die Leute im Gefängnis, die hier in Oldenburg in der JVA sitzen oder in anderen Gefängnissen in Deutschland. Und was ist die frohe Botschaft für die verfolgten Christen? Ich möchte wieder kurz auf die Gefangenen eingehen und dann auf die verfolgte Kirche. Wenn Jesus sagt, ich war im Gefängnis, wenn Jesus sagt, ich war Gefangener, identifiziert sich der heilige Sohn Gottes mit diesen Verbrechern. Ist das nicht ein Skandal? Der heilige Sohn Gottes, er identifiziert sich mit dem Abschaum der Gesellschaft, wie wir ihn einige vielleicht bezeichnen würden. Aber genau das ist das, was Gott getan hat. Genau das ist das, was Jesus getan hat. Der Tausch am Kreuz, wo er die Schuld und die Sünde auf sich genommen hat. Wo er gesagt hat, und das sofort auch in die Praxis umgesetzt hat. Wenn wir im Lukas-Evangelium können wir sehen, da hängt Jesus zwischen zwei Verbrechern. Und da heißt es in Lukas 23, Vers 39, aber einer der Übeltäter von denen, die mit Jesus am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn Jesus zu einem, der am Kreuz neben ihm stirbt, und er ist dort nicht umsonst gewesen. Wir wissen, dass in der Verurteilung von Jesus ein Mann freigelassen wurde, der hieß Barabbas. Das war garantiert ein terroristischer Anführer der damaligen Zeit. Und einige Ausleger sagen, diese beiden Leute, die rechts und links neben ihm waren, gehörten vielleicht genau zu dieser Terroristengruppe, die Anschläge gegen die Römer geplant haben, erfolgreich geplant haben. Da ist Blut geflossen. Und die beiden sagen, hey, wir sind zu Recht hier am Kreuz. Wir haben es verdient. Und Jesus sagt zu diesem Mann, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also ich stelle mir so vor, dass jeder, der halbwegs ein religiöses Gewissen hatte und das gehört hat, gedacht, also jetzt, das geht ja nun mal gar nicht mehr. Also wenn du jetzt deiner Mutter sagst, Maria, du wirst, wenn du mal stirbst, dereinst im Paradiese weilen. Aber der Typ, der Verbrecher, der doch nicht. Der hat den Tod zu Recht verdient. Und Jesus sagt, du bist der Erste im Paradies. Du bist der Erste, der von meinem Kreuzestod profitiert. Einer der Top-Terroristen der damaligen Zeit. Stellen wir uns das doch mal vor. Und das ist eine Herausforderung. Wenn ich auch ins Gefängnis gehe. Jan, warum gehst du zu den Mördern? Warum geht ihr hin, Benny, zu den Mördern? Zu den ganz Schlimmen, zu den echt brutalen Typen. Was ist denn, wenn Osama bin Laden kurz vor seinem Tod gesagt hätte, Jesus, vergib mir meine Sünde, oder ein Stalin oder ein Hitler, die schlimmsten Mörder der Welt. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, wisst ihr, was die Botschaft vom Kreuz ist? Christus ist ans Kreuz gegangen und hat alle Sünde auf sich genommen. Alle Sünde der ganzen Menschheit auf sich genommen. Nicht nur deine kleinen und feinen moralischen Verfehlungen, wo du mal vielleicht zu lange vom Internet gehangen hast oder mal den Staat beschissen hast oder solche Dinge. Auch das natürlich, Gott sei Dank. Aber auch den Mord, auch diese Dinge. Am Kreuz ist der Ort, wo Gerechtigkeit hergestellt wurde. Und das ist unsere frohe Botschaft. So hart das auch ist, für diejenigen, die davon betroffen sind als Opfer. Und der amerikanische Theologe Miroslav Volf hat gesagt, dass die Botschaft von einem Gott, der richtet am Ende der Zeit, eine frohe Botschaft ist für diejenigen, die aus Ländern kommen, wo Frauen vergewaltigt worden sind, wo Häuser niedergebrannt worden sind. Und er kommt aus Kroatien, hat diesen Bürgerkrieg mitgekriegt in den 90er Jahren. Er hat gesagt, es ist eine frohe Botschaft, dass es das Kreuz gibt und dass es Gott gibt, der am Ende der Zeiten abrechnen wird. Und jede Tat wird dort gerichtet werden. Und ich sage dir, lieber Mensch, es ist besser, dass du jetzt zu deinem Richter gehst und ihn um Vergebung bittest, weil dann ist er dein Erlöser. Anstatt am Ende der Zeiten vor deinem Richter zu stehen, wo es keine Vergebung mehr geben wird. Das ist die frohe Botschaft vom Kreuz. Das ist auch die frohe Botschaft für die Opfer von Gewalttaten. Am Ende wird Gott jede Tat richten. Und wenn du ans Kreuz schaust, dann kannst du sehen, wie Gott über die Sünde denkt. Da siehst du ein Stück Fleisch. Und das ist der Sohn Gottes, der geschlagen wurde, der vernichtet worden ist für dich und für mich. Und das ist die Botschaft, mit der wir ins Gefängnis gehen. Das ist die Botschaft, mit der wir zu den Opfern gehen. Ein Gott, der Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Und es wird einen Ort geben, wo es dann keine Tränen und kein Leid mehr geben wird. Das ist die frohe Botschaft, die wir als Christen haben. Und wir glauben an die herzenstransformierende Kraft von Jesus Christus, dass Menschen neu anfangen können. Ich möchte nicht, dass Menschen auf ihre Taten reduziert werden. Ihr Lieben, ich dürfte hier vorne sonst nicht stehen. Wenn in meiner Jugendzeit einige Leute mich auf meine Taten reduziert hätten, hätten sie gesagt, dieser Weiberheld oder dieser Saufkopf oder dieser was weiß ich was, ich dürfte hier auch nicht stehen. Wer von euch dürfte hier vorne stehen oder da sitzen? Wahrscheinlich keiner. Wisst ihr was? Weil wir als Christen sind wir diejenigen, die von der Botschaft vom Kreuz herkommen. Wir sind alle hier gewesen am Kreuz und haben gesagt, Gott, vergib uns unsere Schuld. Nicht, weil wir so toll sind, weil wir so moralisch überlegen sind, sondern wir stehen vor Gott. Der Heilige Geist hat uns zu Christus gezogen. Er hat uns offenbart, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung brauchen, dass wir einen Gott brauchen, der uns barmherzig ist. Das ist die frohe Botschaft von Karfreitag und von Ostern. Das ist die frohe Botschaft, mit der wir jedem Menschen begegnen und versuchen, sich wieder hineinzuholen in die Gesellschaft, wieder hineinzuholen in die Gemeinschaft, wieder hineinzuholen in das Leben. Und sie nicht abstempeln wollen. Was ist die frohe Botschaft für die verfolgten Christen? Was ist die frohe Botschaft für die 100 Millionen Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden? Der Hebräerbrief, auch in einer Situation der Verfolgung geschrieben, da heißt es, denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Ihr Lieben, ich fordere euch heute Morgen heraus, dass ihr euch auf dieses Bibelwort mal einlasst. Ich muss sagen, das Thema der verfolgten Christen ist etwas, was uns in unserer westlichen Welt häufig nicht so wirklich stark berührt. Wir nehmen das zur Kenntnis. Aber fühlen wir diesen Schmerz? Haben wir Anteil an dem Leid der verfolgten Christen? Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus weltweit verbunden. Das Leiden der Glaubensgeschwister lässt uns nicht kalt, soll uns nicht kalt lassen. Und dazu möchte ich uns heute Morgen herausfordern, dass wir uns darauf wieder neu einlassen, dass wir uns da rufen lassen, mitzuleiden, mitzutragen und mitzubeten. Dass wir dieses Mitgefühl aufbringen für die Christen, die verfolgt werden. Weil Christus im Gefängnis sitzt. Das ist die Botschaft, die darüber kommen soll. Dass wir ihn deutlich machen durch unsere Gebete. Aber auch durch das, was wir in der Gemeinde zum Beispiel jeden Sonntag haben wir uns vorgenommen, 10% der Kollekte soll an den AVC gespendet werden. Das ist ein klitzekleiner Schritt. Ja, natürlich, weiß ich. Aber es ist ein Anfang. Der AVC ist eine Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und ich fordere euch heraus in den Hauskreisen, nehmt euch dieses Thema zum Anliegen. Betet für diese Menschen regelmäßig. Leidet mit. Als wenn es an eurem eigenen Körper, sagt der Hebräerbrief, diese Schmerzen zu spüren. Das macht etwas, wenn man, das macht etwas in der geistlichen Welt aus. Die Fürbitte, zu der wir gerufen sind, dass wir für diese Menschen beten und schauen, auch zum Beispiel in unserem Land, wenn jetzt Menschen aus Verfolgungssituationen kommen, wo können wir ihnen hier dienen? Ein Großteil der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sind sicherlich Muslime derzeit, aber auch viele Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Und ich möchte das jetzt ganz praktisch tun, dass wir eine Zeit der Fürbitte haben. Für diese drei Anliegen, oder ich habe jetzt drei Anliegen als Fürbitte vorbereitet. Einmal die Fürbitte für die JVA Oldenburg. Ich bitte euch, dass ihr in euren Hauskreisen, in euren persönlichen stillen Zeiten anfangt, für unsere Arbeit zu beten, wenn ihr es nicht sowieso schon tut. Diese Flyer hängen überall in der JVA aus. Das kommt jeden Tag über Gitternet, heißt der Fernsehsender im Gefängnis. Da werden die Leute eingeladen zu unserer Gesprächsgruppe. Ein zweites Anliegen ist, dass wir für das Anliegen der Schwestern und Brüder in Nordkorea beten wollen und dann auch für die verfolgten Christen in Nigeria. Ich habe diese Folien so vorbereitet, dass wir, und ich habe mir das so gedacht, wir stehen auf gleich, jeder betet erst einmal für sich selbst, für dieses Anliegen. Und dann würde ich einfach bitten, eine Person aus der Menge heraus, sich zum Fürbitter für dieses Anliegen zu machen. So haben wir jetzt drei Gebetspunkte ganz zentral in diesem Gottesdienst, wo wir uns dieses Anliegens annehmen wollen und wo wir uns mit diesem Thema eins machen wollen. Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Jeder erst einmal für sich selbst und dann bitte ich einfach einen, dass er sich für uns zum Fürbitter macht. Wer betet mit uns? Das war ein Fürgebet, das haben wir schon mal vorgezogen jetzt. Jetzt machen wir nochmal, beten wir nochmal für die Geschwister für die Arbeit in der JVA und dann danach nochmal für Nigeria. Lass uns an die Arbeit in der JVA denken. Thank you. Lasst uns beten auch für unsere Geschwister in Nigeria, die tätig sind unter Muslimen. Open Doors schlägt hier vor, bitte beten Sie für die Christen im Norden des Landes, also die Gebiete, wo Boko Haram wütet, dass sie am Glauben festhalten. Beten Sie für die Opfer der Gewalt, dass Jesus ihre Wunden heilt und sie vergeben können. Für die Verfolger der Gemeinde Jesu, dass Jesus ihnen begegnet und sie frei macht. Und für den Präsidenten Buhari, dass er das Land weise regieren kann. Lasst uns im Stillen jeder für sich beten und dann bitte ich noch jemanden, auch für dieses Anliegen zu beten. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Dietrich Bonhoeffer, der bekanntlicherweise selber im Gefängnis gesessen hat, hat an seinen Freund Ebert Bethke geschrieben: Bitte mach dir nie Sorgen und Gedanken um mich, aber vergiss die Fürbitte nicht, wie du es auch gewiss nicht tust. Und das ist so ein Satz, den ich uns mitgeben möchte. Bitte vergesst die Fürbitte nicht. Lass uns das auch neu zu einer Aufgabe machen in unseren Gebetskreisen, in unseren Hauskreisen, in unseren Familien, wenn wir vielleicht fürs Essen danken, dass wir dann auch für die verfolgten Christen beten, hier und da vielleicht, dass es unser Anliegen wird, dass wir uns beteiligen an dem, was Gott auch in dieser Region oder in diesen Regionen in der Welt macht, weil er dort eine Kirche aufstehen lässt unter widrigsten Bedingungen, die trotzdem mutig zu Jesus stehen. Ich bin am Ende der Predigt. Wir sind am Ende der Predigtreihe. Wir haben darüber nachgedacht, dass es bedeutet, den Hungrigen und Durstigen zu begegnen, sie zu versorgen, dass wir die Fremden einladen und diejenigen, die nackt sind, die krank und auch die im Gefängnis sind. Und gerade nach der Predigt heute, wo ich gedacht habe, es gibt Christen, die wirklich sich mutig zu Jesus bekennen. Das ist meine Frage vielleicht, ob heute jemand da ist, der sagt, das möchte ich jetzt auch anfangen. Und ich lade dich nicht ein zu einem Happy-Clappy-Christsein. Christsein bedeutet nicht, dass es nur glückliche Tage gibt. Es kommt darauf an, ob es wahr ist. Ist es wahr, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für deine Schuld und Sünde gestorben ist? Und ich lade dich ein, heute den ersten Schritt in der Nachfolge zu tun, wo Jesus dich ruft. Und du weißt das in deinem Herzen vielleicht. dann möchte ich dir heute die Chance geben, darauf zu reagieren zu können. Bitte steht auf, wie wir das hier bei uns immer wieder machen. Möchte ich auch heute fragen, ob du da bist und sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, egal was es kostet. Wir haben das vorhin in dem Lied gesungen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich schaue nicht mehr zurück. Ich schaue nur noch auf Jesus. Und es kann sein, dass du heute hier bist und sagst, ja, das möchte ich auch gerne. Aber ich habe jetzt verstanden, wenn sogar der Schächer am Kreuz der erste im Paradies ist, dann gibt es für mich vielleicht auch noch Hoffnung. Bitte, wenn du jetzt dich angesprochen fühlst, dann darfst du deine rechte Hand heben, so hoch du kannst. Und dann werde ich mit dir zusammen beten, werden wir gemeinsam mit dir beten. Ist jemand da, der sagt, heute ist der Tag, wo ich mich in den ersten Schritt der Nachfolge begeben will?